Aber ich will mich da gar nicht rausreden. Ich bin verurteilt worden. Ich bin ein großer Kokainhändler mit einem Gramm. Und auch noch verurteilt für Besitz einer Kalaschnikow. Hätte ich mal versucht, meine Mutter umzubringen. Das wäre ein Grund gewesen. Ich habe denen nichts getan. Fertig. Und alles andere habe ich selbst verantwortet. Oder sind die für mich ins Gefängnis gegangen? Glaub nicht. Sollen schön die Klappe halten und sehen, dass das alles klappt vor Gericht. Mein Großsorgenkind ist die Chefin der Feldinsbrauerei.
Warum?
Das ist meine 2 Jahre ältere Schwester und sie tut so, als würde es mich nicht geben.
Sie kennen seinen Nachnamen, aber von ihm haben sie bislang vermutlich noch nichts gehört. Bis heute. Das gerade war Karl Clemens Veltins. Ein Nachkomme einer der reichsten Brauereidynastien Deutschlands. Und das Veltins-Imperium, das wird gerade von einem heftigen Erbstreit erschüttert.
Moment. Sie haben die Stimme wahrscheinlich erkannt, aber wahrscheinlich aus einem anderen Zusammenhang. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Handelsblatt Crime Team Solveig Gode. Hallo Solveig.
Hallo Ina.
Solveig Gode, Sie kennen sie wahrscheinlich von Macht und Millionen, wird uns jetzt hier im Team unterstützen. Und wer sie kennenlernen möchte, der kann sich gerne unsere Sonderfolge anhören, die wir auf unserem Kanal dazu machen. Hören Sie gerne rein. Wir stellen Solveig vor, wo sie herkommt, warum sie so ein Fable für Crime hat und ja, warum sie Journalistin geworden ist.
Ich freue mich schon drauf, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der Folge, weiter im Text. Wir alle kennen das Bier der Marke Veltins, aber die Familienunternehmer dahinter, die kennt kaum jemand in Deutschland. Der Veltins-Clan gilt als äußerst verschwiegen. Bis Karl Clemens Veltins nun das Schweigen der Familie gebrochen hat. Der jüngste Sohn wurde von seiner verstorbenen Mutter Rosemarie Veltins enterbt. Deshalb verklagt er jetzt seine 2 Schwestern auf sein Erbe. Es geht um mehrere 100 Millionen Euro. In der Familie Veltins ist Karl Clemens das schwarze Schaf. Der heute 61-Jährige war früher kriminell, konsumierte und handelte mit Drogen. 2005 wurde er wegen Kokainhandels und des Besitzes einer Kalaschnikow zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Heute ist er arbeitslos und lebt in der Nähe von Berlin. Uns vom Handelsblatt hat er ein exklusives Podcast-Interview gegeben, aus dem Sie in dieser Episode nun immer wieder Ausschnitte hören werden. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Was Sie in dieser Folge hören, das ist die Darstellung der Seite von Karl Clemens Veltins. Wir haben auch die Gegenseite der Schwestern um eine Stellungnahme gebeten. Sie möchten sich jedoch nicht äußern. Was ist in dieser verschwiegenen Unternehmerfamilie vorgefallen, dass diese schmutzige Wäsche nun vor Gericht gewaschen wird? Wie kann jemand, der in vermögende Verhältnisse hineingeboren wird, so abrutschen wie Karl Clemens Veltins? Und wie wirkt sich dieser Erbstreit jetzt eigentlich auf das Unternehmen Veltins aus? All dem gehen wir heute auf den Grund. Und zwar gemeinsam mit Handelsblatt-Investigativchef Sönke Iversen und Reporter Volker Vootsmeier. Beide recherchieren aktuell zu dem Streit in der Familie Veltins. In diesem Podcast sprechen wir alle 2 Wochen über die größten Streit- und Kriminalfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Solveig Gode und damit herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Handelsblatt Crime. Hallo Sönke.
Hallo Solveig.
Und hallo Volker.
Hallo Solveig.
Ja, das ist unsere erste Folge zusammen hier im Studio. Wir sprechen heute über einen Veltins, von dem wir vorher, glaube ich, alle noch nie gehört hatten, oder? Ihr kanntet den auch noch nicht.
Nee, bis vor ein paar Wochen wusste ich überhaupt nicht, dass es ihn gibt.
Und du, Volker?
Ich auch nicht. Ich habe das Veltins-Bier immer mal ganz gerne getrunken, aber die Familienverhältnisse waren mir nicht bekannt und von Karl Clemens habe ich da auch noch nie gehört.
Ja, ich bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht und jetzt durfte ich ihn aber ja gleich zum Interview treffen in Berlin. Dort lebt er nämlich nun in der Nähe von Berlin. Er ist gerade arbeitslos und bereitet sich dort auf seine Erbrechtsklage vor. Das ist auch der Grund, warum er jetzt mit uns gesprochen hat, denn Karl Clemens Veltins will nun sein Anrecht am Anteil des Unternehmens einklagen. Bislang trat er nie im Familienunternehmen auf, er hatte dort auch keine Funktion. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, warum er bislang in der Veltins-Brauerei keine Rolle spielte. Und das erklärt eigentlich auch ganz gut die ganze Krux an diesem Fall.
Nein, also für mich war das klar, dass meine älteste Schwester das machen wird. Sie war immer die Vertraute meiner Mutter, was ich mir gewünscht hätte, aber was natürlich nicht mehr stattgefunden hat, da meine Mutter mich mit meinem Vater, den sie sehr geliebt haben muss, leider in einen Topf geworfen hat. Nicht? Er hat ihr das Herz gebrochen, das war die Liebe ihres Lebens.
Ja, die Liebe ihres Lebens und ihre größte Enttäuschung, Solveig. Und heute erklären wir, wie es dazu gekommen ist. Rosemarie Feltins, die Matriarchin in diesem Familienunternehmen, war erst 56 Jahre alt, als sie an einer schweren Erkrankung starb. Das war 1994 und Rosemarie Feltins hatte 3 Kinder, 2 Töchter und einen Sohn. Aber der Sohn, also Karl Clemens Feltins, den wir hier gerade gehört haben, der kam in ihrem letzten Willen, in ihrem Testament gar nicht vor. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass Karl Clemens Feltins schon seit vielen Jahren versucht, seine Ansprüche als Erbe durchzusetzen. Warum dauert das so lange? Er selbst sagt, er hätte eine lange Zeit den falschen Anwalt gehabt, dem falschen Anwalt vertraut und der hat das versäumt, diese potenziellen Ansprüche einzuklagen. Deshalb macht er diesem Anwalt auch heute Vorwürfe und für die aktuelle Klage hat er einen neuen Anwalt beauftragt.
Ja, allerdings wusste er auch ganz lange nicht, dass er solche Ansprüche hatte. Und damals 1994, als die Mutter gestorben ist, da ging es Karl Clemens Feltins ja eigentlich auch noch sehr gut. Er war Unternehmer, hatte viel zu tun. Und dann ist er erst ganz dramatisch abgestürzt mit Drogen, Waffen, Unfällen und Gefängnis. Und jetzt, viele Jahre später, kam ihm in den Kopf, dass er diese Sache mit dem Erbverzicht ja vielleicht nochmal korrigieren könnte. Und zwar gerade noch rechtzeitig, denn diese Widerspruchsfrist für Erbsachen, die beträgt 30 Jahre. Und jetzt sind schon 29 Jahre und 11 Monate um. Es war also seine letzte Chance, ziemlich knapp. Und deswegen hat Karl Clemens Feltins die Klage jetzt vor dem Landgericht Arnsberg eingereicht gegen seine Schwestern. Und er ist bereit, seine ganze Geschichte zu erzählen. Die Geschichte der Familie Feltins. Und der spannende Teil dieser Geschichte, der zu diesem Erbstreit führt, der beginnt an einem schicksalshaften Morgen vor 44 Jahren, als Karl Clemens Feltins volljährig wurde.
Also ich bin am 24. Mai 62 geboren, habe dann reingefeiert, da es zufälliger passte, dass der 24. Mai im 1980 ein Feiertag war bei uns. So, und habe dann reingefeiert schön, wie das im Sauerland so ist. So eine Feier dauert bis 5, 6 Uhr morgens. Und wer da nüchtern bleibt, ist selber schuld. Ne? So war das eben. Wir haben auch vorher schon Alkohol getrunken. Das ist jetzt nichts Neues. Wenn man aus einer Brauerei-Familie kommt, kann man nicht sagen, man mag kein Bier. Und in dem Dorf sowieso. Also das ist im Sauerland so. Da wird schon mal gern ein Bierchen getrunken. Ich war fürchterlich betrunken. Ganz normal. Bin nach Hause, ins Bettchen, war auch alles super. Hab alles noch gefunden. So, und halb 10 morgens bin ich geweckt worden von meiner Mutter.
Am nächsten Morgen.
Ja, ja, also gefeiert bis 5, 6 Uhr und dann ein paar Stunden später geweckt worden. Und dann hieß es, ja, wir müssen dringend was unterschreiben beim Beckenbauer. Das war unser Notar damals. Ich sag, gut, habe ich mich angezogen, hab ins Auto, ich wusste nicht, worum es geht. Dann kommen wir bei ihm an, privat. Dann schenkt er mir noch schön zum Geburtstag eine Flasche Wein aus 1962. Fand ich sehr aufmerksam, sehr nett. Sind dann mit ihm in die Kanzlei gefahren. Also ich glaube, er ist einzeln gefahren. Wir sind auf jeden Fall, haben uns da gerade getroffen. Und ja, dann ging das sehr schnell. Da habe ich einen Pflichtsalzverzicht unterschrieben, DIN A5 Blättchen übrigens, wo mir nicht wirklich erklärt wurde, was das sollte.
Was hat Ihre Mutter Ihnen gesagt, was Sie da jetzt unterschreiben?
Ja, sie hat gesagt, das ist wichtig, um in einem Erbfall die Firma nicht zu gefährden. Nicht? Es hatte gar nichts damit zu tun, dass man nichts bekommen sollte oder so. Da war nie die Rede von.
Ja, Wahnsinn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste nach so einer durchzechten Nacht so eine wichtige Unterschrift leisten. Volker, erklär uns doch bitte mal kurz, was Karl Clemens Feltins da eigentlich unterschrieben hat und warum wollte seine Mutter, dass er das unterschreibt?
Ja, es war ein Pflichtteilsverzicht, den er da unterschrieben hat. Und ja, also grundsätzlich ist es natürlich erstmal nicht von der Hand zu weisen, dass es eine gewisse Gefahr gibt bei Familienunternehmen, ne, in so Erbsachen, weil das ist ja anders als ein Vermögen, was auf dem Konto liegt. Ne? Also ein Bankkonto, da liegen ein paar Millionen drauf, das ist flüssiges Geld. Ne? Das kann man im Grunde sofort übertragen im Erbfall, aber das ist bei Familienunternehmen und bei Unternehmen generell natürlich anders. Weil das Vermögen ist im Unternehmen gebunden. Und wenn man das Unternehmen nicht gefährden will, dann muss man sich natürlich schon Gedanken darüber machen, wie man im Erbfall damit verfährt. Und insofern ist es durchaus üblich, dass man sich als Familienunternehmer Gedanken darüber macht, wie dann die Erbfolge zu regeln ist, wenn das Familienoberhaupt oder in diesem Fall Rosemarie Veltins als Matriarchin verstirbt. Also insofern Vorkehrungen zu treffen, ist nachvollziehbar. Dass das in dieser Form geschehen ist, da kann man natürlich schon ein dickes Fragezeichen dran machen, weil das sind natürlich wahnsinnige Konsequenzen, diese Unterschrift hat, die Karl Clemens damals geleistet hat.
Klingt ja dann erstmal so, als ob das eigentlich zum Besten der Firma gewesen wäre, was Karl Clemens Veltins da unterschrieben hat.
Möglicherweise zum Besten der Firma, aber natürlich hat er sich selbst damit ins Knie geschossen, kann man wohl sagen. Das hätte man auch anders regeln können, weil seine Schwestern, die haben ja so einen Pflichtteilsverzicht offenbar nicht unterschrieben. Ja, also er hat jedenfalls auf seinen Pflichtteil verzichtet und das hatte natürlich weitreichende Konsequenzen für ihn.
Was wirft er seiner verstorbenen Mutter und seinen Schwestern denn dann heute vor?
Ja, er wirft ihnen unterm Strich vor, benachteiligt worden zu sein. Im Laufe der Jahre hat er zwar nach eigenen Angaben 3 bis 4 Millionen Euro, sagt er, von der Mutter bekommen. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu den Summen, die ihm möglicherweise wirklich zustehen, gemessen an dem Wert des Vermögens.
Von wie viel Geld reden wir denn da?
Das wissen wir nicht genau. Also sind mehrere 100 Millionen Euro auf jeden Fall. Die Susanne Veltins, also seine Schwester, der ja das Unternehmen gehört, die wird in diversen reichen Listen mit einem Vermögen von 600 oder 650 Millionen Euro geführt. Das geht natürlich im Wesentlichen auf den Wert des Unternehmens zurück. Aber das sind so die Größenordnungen, über die wir hier sprechen. Also mehrere 100 Millionen Euro.
Ja, und die Inhaberin Rosemarie Veltins, die Mutter, die hatte 3 Kinder, Clemens, Karl Clemens, Susanne und Frauke. Also unter normalen Umständen würde ihm dann ein Drittel der Erbmasse zustehen, oder?
Ja, richtig. Wobei man da differenzieren muss. Es gibt ja einmal den Pflichtteil, auf den er damals verzichtet hat, als er 18 wurde. Das ist dann immer die Hälfte des Erbteils sozusagen. Also wenn man das Erbe drittelt. Der Pflichtteil, der einem eigentlich mindestens zusteht, ist die Hälfte dieses Drittels, also 1/6. Aber da kommen wir ja später noch dazu. Die Rosemarie Veltins hat ja dann dieses Testament noch gemacht. 1983 war das dann. Und da gab es ja dann die weitere Entscheidung zum Nachteil von Karl Clemens.
Jetzt hast du schon das Testament angesprochen. Das haben wir ja tatsächlich auch vorliegen. Sönke, du hast es dabei. Was steht da so drin?
Da werden natürlich alle möglichen Sachen geregelt, nur was das Vermögen betrifft. Wenn man so erfolgreich ist, so viel anhäuft an Vermögen, dann ist das eine lange Liste. Und dann geht's um das Haus und die Reitstelle und das Haus noch woanders und die verschiedenen Autos und alles. Also sehr viele verschiedene Dinge. Zu dem Sohn steht allerdings tatsächlich nur ein Satz drin und den könnte ich mal vorlesen, weil das wirklich, ja, da ist in einem Satz zusammengefasst das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn.
Ja, bitte.
Mein Sohn Karl Clemens Veltins hat von mir bereits Zuwendungen in ausreichendem Maße zu Lebzeiten erhalten, sodass unter Berücksichtigung aller Umstände weitere Zuwendungen im Erb- und Vermächtniswege an ihn nicht gerechtfertigt sind. Er und seine Abkömmlinge sind von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen.
Ja, Wahnsinn. Also er und aber eben auch seine Kinder können damit auch nicht weiter am Unternehmenserfolg teilhaben. Die dürfen dann da zum Beispiel auch nicht mehr arbeiten, so wie ich das verstanden habe, richtig?
Ich glaube, so weit geht es nicht. Aber sie bekommen jedenfalls nichts aus den Vermögensanteilen der Firma. Es ist so, die beiden, also Karl Clemens Veltins hatte 2 Kinder zu dem Zeitpunkt und die haben jeder auch 500.000 Mark damals zugesprochen bekommen von der Mutter. Also es ist nicht so, dass sie nun gar nichts bekommen. Er sagt ja auch, er hat ja auch nicht gar nichts bekommen, sondern ein paar Millionen. Aber das alles verblasst natürlich bei dieser Riesenmasse, die es im Ganzen zu verteilen gibt. Mhm. Nämlich das Hundertfache.
Das ist natürlich deutlich mehr. Und jetzt muss man natürlich verstehen, oder wir wollen verstehen, warum eine Mutter ihren Sohn so komplett aus dem Testament rausstreicht und wie dieser Familienstreit losgegangen ist. Und dafür müssen wir vielleicht einmal so ein bisschen in der Historie der Familie zurückreisen. Sönke, in diesem Jahr steht ja insbesondere auch ein Jubiläum bei Veltins an, oder?
Genau, also es ist alles ein bisschen wahnsinnig, dass sich das so übereinander türmt jetzt, ne? Die Probleme in der Familie und die Historie des Unternehmens, das ja von der Familie gar nicht zu trennen ist. Also tatsächlich, Veltins feiert 2024 sein 200. Jubiläum. Wir müssen also, um die Familie ganz zu verstehen, tatsächlich zurückreisen ins Jahr 1824. In diesem Jahr gründet der Gastwirt Franz Kramer im sauerländischen Grevenstein eine kleine Landbrauerei in Grevenstein halt, um Bier nach deutschem Reinheitsgebot zu brauen. Und davon hören wir alle Nase lang mal. Dieses Reinheitsgebot ist noch viel älter als Veltins. Das ist schon jetzt 500 Jahre alt, also stammt aus 1516 und schreibt vor, dass ein deutsches Bier nur aus Hopfen, Malz, Hefe und reinstem Quellwasser gebraut werden darf. Und dieser Tradition hat sich der Friedrich Kramer, der Unternehmensgründer, damals verpflichtet.
Das ist ja interessant. Das heißt, der erste Veltins war eigentlich gar kein Veltins.
Genau, streng genommen war der erste Veltins ein Kramer. Und nun ist es halt auch so, ich glaube, Unternehmen finden es halt grundsätzlich schick, wenn sie besonders alt sind. Es sei denn, es sind jetzt, weiß ich, KI-Unternehmen. Da ist es besonders schick, möglichst vorgestern erst gegründet worden zu sein. Aber in der Bierwirtschaft ist halt Tradition
doch
sehr wichtig. Wenn ich jetzt so überlege an die ganzen verschiedenen Bierwerbungen, die man so bei Fußballspielen sehen muss, das ist immer Tradition. Und uns gibt es seit 150 Jahren oder seit 200 Jahren oder noch viel länger. Und deshalb wendet sich die Familie, also wenn man sie nach dem Datum fragt, seit wann gibt es, wie alt ist ihr Unternehmen, dann wird dieses Datum 1824 genannt, also vor 200 Jahren. So, und dieser Gründer, der Herr Kramer, entwickelt die Firma dann, aber das ist eine kleine Dorfbrauerei, ne, die verkauft das literweise und am Ende des Jahres sind dann ein paar Hektoliter zusammengekommen. Aber nach 30 Jahren ist sie also schon so erfolgreich, dass sie interessant zum Verkauf wird. Und da gibt es einen Mann aus dem Nachbardorf, aus Hellefeld heißt das. Und dieser Mann, das ist der erste Veltins in dem Unternehmen Veltins.
Wie heißt der mit Vornamen?
Der heißt Clemens Veltins. Also der Name, da müssen wir uns dran gewöhnen. Ich hoffe, das verwirrt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu sehr. Karl und Clemens kommt hier alle Nase lang vor. Also der Clemens Veltins damals in Mitte des 19. Jahrhunderts wurde als Sohn des Bürgermeisters in Hellefeld geboren. Und die Details, die können wir einfach mal aus der offiziellen Firmenhistorie nachlesen.
Als Sohn des Bürgermeisters wuchs Clemens Veltins im Dorf Hellefeld auf. Aus leidenschaftlicher Suche nach dem perfekten Bier begab sich der junge Clemens auf 6 Lehr- und Wanderjahre, unter anderem nach Milwaukee, der damaligen Hochburg des amerikanischen Bieres. Direkt nach seiner Rückkehr in die Sauerländer Heimat übernahm er 1852 die kleine Landbrauerei im hochsauerländischen Grevenstein. Das in Deutschland einzigartig weiche Wasser der Region ließ Clemens ein wunderbares Bier produzieren, womit neben den hauseigenen Gästen auch viele Schenken in der Umgebung versorgt wurden. Am Ortsrand von Grevenstein ließ Clemens Veltins 1883 einen Neubau erstellen, kaufte eine Dampf- und Eismaschine und schon kurze Zeit später wurde die Brauerei mit elektrischem Strom versorgt.
Das klingt ja nach einer ganz schönen Bieridylle alles damals.
Ja, absolut. Also ich war auch selbst tatsächlich schon mal vor Ort, habe da mal eine Brauereibesichtigung gemacht im Sauerland. Also es ist wirklich so ein ganz kleines Dorf mit ein paar hundert Einwohnern, dieses Grevenstein. Aber Veltins ist halt eine Wucht da, ne? Also das bestimmt natürlich da die ganze Gegend. Sauerland ist ja bekannt für gutes Bier. Auch Warsteiner ist ja im Sauerland ansässig und Iserlohner und im benachbarten Siegerland kennen wir Krombacher. Aber die sind eigentlich in etwas größeren Orten und das ist wirklich so ein absolutes Minidorf. Und aber wir gehen noch mal ein bisschen zurück in die Historie, ne? Weil Sönke hatte ja zuletzt erklärt, wie damals der Urfeltins die Brauerei von dem Kramer übernommen hat. Und als der sich zurückzog, da übernahmen seine Zwillingssöhne. Das waren damals Karl und Anton. Deswegen kommt auch dieses C und A Veltins, was im Firmennamen steht. Das kommt quasi, das sind die Initialen von diesen Zwillingssöhnen vom Clemens.
Das wusste ich auch noch nicht.
Ja, also das ist dann die zweite Veltins Generation. In der dritten Generation übernahm dann der Sohn von Karl Veltins die Führung und der hieß ebenfalls Karl. Also das wird mit den Karls und Clemens nicht besser, aber das zeigt halt auch, wie viel Wert diese Familie auf die Tradition gelegt hat.
Okay, also wir sind jetzt zeitlich ungefähr so im Jahr 1920, ne? Also ungefähr Halbzeit in der Firmenhistorie. Wie ging es dann weiter, Sönke?
Ja, es ging weiter unter Karl Veltins Junior und der entscheidet, dass von jetzt an ausschließlich Bier nach Pilsener Brauart hergestellt wird. Der schafft eine handgetriebene Flaschenbefüllungsanlage an, so hieß das damals.
Tolles Wort.
Und eine Kunsteismaschine und also lauter Innovationen, baut einen eigenen Fuhrpark auf, erschließt eine neue Wasserquelle, Wasser ist ein wichtiger Bestandteil im Bier, um das sicherzustellen, dass sie immer genug Wasser haben, weil die Brauerei halt wuchs und wuchs und wuchs. So, und dann kommen wir nach weiteren paar Jahrzehnten ins Jahr 1964. Und das ist nun das Jahr, in dem laut Firmenhistorie die Rosemarie Veltins das Heft übernimmt. Also die Mutter von Karl Clemens Veltins, den wir hier featuren und der diesen Erbstreit hat.
Also die Matriarchin quasi, ne? Kann man ja schon sagen.
Genau, die erste Frau an der Spitze des Unternehmens, was 1964 sicher auch nochmal eine ganz andere Außergewöhnlichkeit war als heute. Und wenn wir jetzt aber, ich habe ja gerade die Firmenhistorie angesprochen, da gibt's halt doch ein paar, ne, so wie, das haben wir jetzt alles erst verstanden, weil das war alles unter Verschluss. Diese Firma gibt ja maximal alle paar Jahrzehnte so ein historisches Buch heraus oder so und was da dann drin steht, das muss die Welt glauben oder musste sie glauben bisher. Wir haben herausgefunden, dass die Mutter von Karl Clemens Veltins, also Rosemarie Veltins, gar nicht die Tochter ihrer offiziellen Eltern war, sozusagen, sondern ihr Vater, der hatte eine Liebschaft, so beschreibt ihr Sohn das. Eigentlich sollte ein anderer Veltins die Geschicke der Firma weiterführen, nämlich wieder ein Mann, wieder ein Clemens Veltins. Aber der ist leider im Zweiten Weltkrieg gefallen. Der war 23 Jahre alt und konnte halt nicht mehr die Firma führen. Und so kam es, dass zum ersten Mal eine Frau an die Spitze von Veltins trat, nämlich Rosemarie. Und das war keine Fehlentscheidung, ne? Es war vielleicht eine Entscheidung aus der Not geboren, aber Rosemarie Veltins hat sich absolut bewährt, muss man sagen. Unter ihrer Führung ist die Firma genauso weitergewachsen und eigentlich noch schneller weitergewachsen als unter der Männerführung vor ihr. Brauereien vergleichen sich immer gerne in Ausstößen, also das heißt, wie viel Liter wird produziert pro Jahr. Und da gibt es so eine Art magische Grenze, wenn man das so nennen möchte. 1984 produziert die Brauerei zum ersten Mal 1 Million Hektoliter in einem Jahr.
Stelle ich mir ganz schön viel Bier vor. Und Volker, wenn wir uns jetzt mal angucken, wo Veltins heute steht, was sind da so für Zahlen, wie können wir die einordnen?
Ja, das hat sich nochmal vervielfacht. Also wir haben heute tatsächlich einen Ausstoß von 3,3 Millionen Hektoliter pro Jahr. Und damit gehört Veltins zu den 10 größten Brauereien in Deutschland. Da gibt's Oettinger, da gibt's Krombacher, da gibt's Bitburger. Aber in dieser Top 10 spielt Veltins halt mit. Und das ist schon mal ganz ordentlich. Ne? Auch weltweit ist das natürlich, dann relativiert sich das so ein bisschen, weil weltweit wird der Brauereimarkt, der Biermarkt von Konzernen beherrscht, wie Anheuser-Busch InBev oder Heineken. Die machen natürlich nochmal ein Vielfaches, aber das sind halt börsennotierte Konzerne.
Und fahren wahrscheinlich auch nicht nach dem Reinheitsgebot.
Nicht unbedingt, ne? Also das ist ja eine deutsche Spezialität, ne? Also Veltins macht ja auch Geschäft mit Biermischgetränken, also die haben sich schon auch diversifiziert.
Ja, ich erinnere mich an eine Jugend mit V+ Coruba.
Genau, zum Beispiel. Also
schrecklich.
Auch innovativ, aber durchaus erfolgreich, auch wenn es nicht jedermanns Geschmack trifft. Aber wie gesagt, das ist halt, die Besonderheit ist halt, Veltins ist zu 100% in Familienhand und alleinige Eigentümerin ist Susanne Veltins. Ne? Also das lässt sich dann halt mit diesem Brauereiriesen nicht vergleichen. Ne? Ja, dann kennt man Veltins natürlich noch als Hauptsponsor von Schalke 04, die im Moment schwere Zeiten durchleben.
Stimmt.
Aber die Veltins Arena auf Schalke ist ja noch relativ bekannt, nicht nur, weil da Fußball Spiele stattfinden. Jetzt steht die Europameisterschaft vor der Tür. Da sind auch wieder Länderspiele, die in der Felddienst-Arena ausgetragen werden. Und natürlich auch große Konzerte, Taylor Swift und so weiter. Ne?
Also, ach, die war in der Felddienst-Arena, die war auf Schalke. Die
kommt noch in die Felddienst-Arena. Ne? Also die wird noch Bekanntschaft mit Gelsenkirchen machen. Also, aber das nur am Rande. Also vielleicht noch mal ein paar Zahlen. Also 600 Angestellte sind da ungefähr beschäftigt, also mehr als 600. Und der Umsatz liegt jetzt bei 441 Millionen Euro zuletzt. Ne? Welcher Gewinn daraus resultiert, das wissen wir nicht, wie das halt bei Familienunternehmen so ist.
Die müssen mit das diesen, nicht offenlegen.
Genau, und mit diesen Zahlen sind die sehr zurückhaltend. Und ich hatte es eben schon mal erwähnt, Susanne Veltins wird auf diversen Reichenlisten mit 600 oder 650 Millionen Euro Vermögen taxiert.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Sönke, du hast eben gesagt, dass die Rolle von Rosemarie Veltins vielleicht nicht ganz so stimmt, wie sie in der Familienhistorie wiedergegeben ist. Was meinst du damit?
Also vorab, wir wollen der Frau Veltins natürlich überhaupt nichts von ihrem Erfolg absprechen. Das mal vorweg, wenn wir jetzt nach den Details gucken, bedeutet das überhaupt nicht, dass sie weniger erfolgreich ist, als sie war, als es dargestellt wird. Und weniger erfolgreich als die Männer in ihrer Familie.
Da will ich auch nochmal ganz kurz einhaken. Das sagt übrigens ihr Sohn auch über sie. Der hat, was ihren Erfolg angeht und den wirtschaftlichen Erfolg, in sehr hohen Tönen über sie gesprochen. Sagt, meine Mutter war eine hochintelligente Frau, ebenso wie seine ältere Schwester Susanne.
Genau, das war ganz sicher so. Nur wenn man jetzt mal genau hinguckt, ne, wie es so unsere Art ist. Also als ich mit dem Felddienst gesprochen habe, hat er mir gesagt, ja, ich bin 62 geboren. Und dann habe ich okay, 64 hat die Mutter angefangen, die Firma zu übernehmen. Sie sind 62 geboren, sie sind der Jüngste. Können Sie mir mal sagen, wie alt Ihre Schwestern sind? Und das stellt sich also heraus, Rosemarie Veltins hat ihr erstes Kind am 22. März 1960 bekommen. Das war dann Susanne Veltins, die heutige Firmenlenkerin. Und nur ein Jahr später hat ihre Mutter ein zweites Kind bekommen. Das war dann Frauke. Also gab es zu dem zwei Schwestern zu dem Zeitpunkt. Und noch ein Jahr später, 62, wird dann der Sohn Karl Clemens Veltins geboren.
Also als Jüngster.
Genau. Und dann weitere zwei Jahre später, als ihr Vater stirbt, also der Vater von Rosemarie Veltins stirbt und der Bruder oder Halbbruder ja gefallen ist und sie halt an die Spitze kommt, ist sie 26 Jahre alt und hat drei Kinder. Also Rosemarie Veltins ist 1938 geboren und wenn man dann guckt, 1964, 1938 war sie also 26 Jahre alt und hatte drei Kinder und sollte plötzlich das Unternehmen führen.
Ja, stelle ich mir nicht einfach vor, als junge Mutter mit drei Kindern, mit 26 Jahren, stelle ich mir Einfacheres vor.
Genau, gibt bestimmt Einfacheres. Und also umso bewundernswerter, dass sie diese vielen, vielen Aufgaben dann sozusagen alle gleichzeitig gewuppt hat. Aber, und das wollen wir halt auch nicht verheimlichen, sie hat sie nicht allein erledigt, nicht allein wahrgenommen. Es gab dann nämlich noch einen Mann, der aus der Firmenhistorie, wie wir jetzt wissen, einfach getilgt worden ist. Und dieser Mann war Klaus Veltins. Das war ihr Mann, also die haben sich im Studium kennengelernt, sagt ihr Sohn. Der hat Brauereiingenieurwesen, glaube ich, so heißt das. Also er war diplomierter Brauereiingenieur, als er fertig war. War vier Jahre älter als Rosemarie. So, und dann haben die beiden geheiratet. Er hieß also logischerweise nicht Veltins, sondern er hieß Herr Wilde, Klaus Wilde. Und hat aber den Namen Veltins dann angenommen, weil es natürlich, wenn man in die Position des Firmenlenkers sozusagen möchte, und in der Firma ist man dann, wenn man Herr Veltins ist, halt wird man anders angeguckt, als wenn man Herr Wilde ist und sicher auch bei Kunden und Geschäftspartnern und all dem. Also dieser Klaus Veltins hat zwischen 1964 und 1970 so ungefähr sicher auch einen erheblichen Anteil gehabt am Erfolg des Unternehmens. Von dem gibt es aber keine Spur mehr in dem Unternehmen.
Also von dem Vater von Karl Clemens Veltins gibt es jetzt keine Spur mehr. Was heißt das?
Tja, also wenn du auf die Webseite von Veltins guckst, gibt es keinen Klaus Veltins oder die Wikipedia-Seite ist dasselbe. Da gibt es nur Rosemarie Veltins aus jenen Jahren und keinen Klaus.
Der wurde da einfach komplett rausgestrichen, rausgelöscht quasi.
Genau, da ist halt noch ein Familiendrama, das sich dahinter verbirgt. Wir hatten das ja eingangs mit dem gebrochenen Herzen gehört. Also der Mann, der das Herz brach von Rosemarie Veltins, das war dieser Klaus, also ihrem Ehemann. Ja, halt ganz schlimmes Familiendrama. Der Sohn beschreibt das seine frühe Kindheit sozusagen als total idyllisch, ne? Super luxuriös. Beschreibt, wie die Familie 1971 auf die Ranch gezogen ist, wie er sie nennt. Und
das ist das Anwesen der Familie in Grevenstein, ne?
Genau, das große Anwesen.
Warum nennt man das die Ranch?
Ja, riesige Anlage, Reithalle, Ställe, 18 Pferde, Schwimmbad. Und die fünfköpfige Familie Veltins lebte damals in einem Fachwerkhaus mit 1000 Quadratmetern Wohnfläche, also schon sehr, sehr stattlich. Und dann allerdings kommt es zum großen Knall. Karl Clemens Veltins erzählt, wie er an seinem 10. Geburtstag auf einem Bonanza-Rad mit Dreigangschaltung, so hat er sich erinnert, gefreut hat. Und dann kommt die Haushälterin, sie sitzen gerade am Küchentisch und essen, er und seine Schwestern. Und die Haushälterin erzählt, dass seine Mutter gerade verunglückt ist. Die Rosemarie Veltins hat dann nämlich ein Faible für Sportwagen und war in ihrem 911er Porsche aus einer Kurve gedriftet. Wurde dann mit einem Steißbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, hat die Haushälterin gleich nachgelegt und gesagt, eure Eltern wollen sich scheiden lassen. So, warum? Die Rosemarie Veltins hat herausgefunden, dass ihr Mann Klaus sie betrogen hatte, mehrfach. Und deshalb hat sie sich scheiden lassen und Klaus Veltins musste raus, nicht nur aus der Ranch, sondern auch komplett aus der Firma raus. Der bekam 10 Millionen Mark Abfindung und auch eine monatliche Apanage, eine Zahlung. Im Gegenzug musste er aber seinerseits verzichten, nämlich auf alle Ansprüche, die er auf die Firma hatte. Und auf das Sorgerecht für seine Kinder verzichtete er dann gleich mit.
Die hat er dann erstmal nicht mehr gesehen. Der war dann von der Bildfläche verschwunden. Wir müssen an dieser Stelle vielleicht noch einmal betonen, das ist die Schilderung von Karl Clemens Veltins. Und wir haben dazu zu all dem auch natürlich die Gegenseite befragt. Aber da haben wir keine Stellungnahme dazu erhalten. Die Familie möchte sich dazu nicht äußern. So, der Sohn, Karl Clemens Veltins, der dann ohne seinen Vater aufwächst in einem wichtigen Alter in der Jugend, der hat mir dann erzählt, dass er eigentlich bis dahin ja alles hatte, bis eben auf die Zuneigung seiner Eltern, dass ihm das sehr gefehlt hat. Also sein Vater ist da einfach aus seinem Leben verschwunden. Seine Mutter hat die Firma geführt, ne, war wahrscheinlich sehr, sehr beschäftigt. Und er hat uns auch erzählt, dass sie viel auf die Jagd gegangen ist. Also wenn sie nicht in der Firma war, dann war sie auf der Jagd, war passionierte Jägerin. Und ja, der Sohn hat auch erzählt, uns zumindest, dass sie mehr Verständnis für die Jagd aufgebracht hat als für ihre Kinder, zumindest für ihren Sohn. Und die Kinder seien im Wesentlichen sich selbst überlassen worden. Natürlich unter der Betreuung des Dienstpersonals, das es dann natürlich gibt in solchen Familien. Und heute wissen wir aber, dass, ja, so wie er das sieht, er dadurch auf die schiefe Bahn geraten ist. Und er ist ins Gefängnis gekommen, später als Erwachsener. Er nahm Drogen und so weiter und so weiter. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, genauso wie ihm, wo er da falsch abgebogen ist im Leben. Weil seine Schwestern sind ja nicht abgestürzt. Und er sagt, das war im Prinzip schon sehr früh.
Ich bin schon abgebogen, als ich mit 10 ins Internat kam. Und ab da war das nicht mehr lustig. Das heißt, ab da, Sie müssen sich vorstellen, ein 10-jähriger Junge vom Dorf, der auf einmal mit Leuten aus der großen Welt da zusammenhockt. Die kamen alle aus dem Ruhrgebiet. Die 2 Jahre Eltern waren schon am Haschisch rauchen. Das habe ich noch nie gehört und nie gesehen. Mhm. Und da war ich ein bisschen überfordert vielleicht. Und einsam. Und ab da war da die Geschichte gelaufen.
Ja, die Geschichte gelaufen. Also sowohl im Internat als auch an den Wochenenden zu Hause schlug Veltins dann über die Stränge, wie er selbst sagt. So hat er sich nachts Autos aus der Garage dieser großen Ranch geborgt und ist dann ohne Führerschein zu seinen Kumpels gerast. Es gab auch zwei Unfälle in jener Zeit. Einmal mit dem Golf seiner Schwester Susanne, also der älteren Schwester. Da ist der Karl Clemens dann durch einen Zaun gerast und landete 3 Meter tiefer in der Wiese. Ihm war damals zwar nichts geschehen, allerdings war das Auto komplett zertrümmert. Jedenfalls die Front war dahin. Und das hat natürlich die ganze Familie wieder in Aufregung versetzt. Und ja, so ging es weiter.
Es gab da ja auch mal eine Geschichte mit Waffen, die er aus dem Jagdschrank seiner Mutter geklaut hat. Ich würde sagen, wir lassen ihn das am besten selber erzählen.
Klar, ich habe natürlich auch Blödsinn gebaut in meiner Jugend.
Zum Beispiel?
Ja, habe ich mal die Jagdwaffen spazieren geführt. Es hieß dann, ich wäre eingebrochen. Ne, im späteren Bericht, was natürlich nicht stimmt. Ich hatte einen Schlüssel von der Ranch. Man nennt das die Ranch, das Gebäude, wo wir da gewohnt haben alle.
Ah.
Ne, weil Reithalle, Pferdestelle und alles in Fachwerk und das Wohnhaus machen ein schönes Hufeisen. Das hieß dann die Ranch.
Mhm.
Ist auch heute noch der Begriff im Ort.
Mhm.
So, und da war ich schon zu Hause weg, ausgezogen, um eine Schreinerlehre zu machen in Sittlinghausen. Was sehr viel Spaß gemacht hat in einem kleinen Schreinerbetrieb. Ich war ein junger Bursche und wollte Spaß haben auch ein bisschen im Leben. Das ist ja normal. Auf jeden Fall habe ich dann mich anstiften lassen, aus welchen Gründen auch immer. Habe die Jagdwaffen da zu Hause mitgenommen und das ist dann alles aufgeflogen. Und damit wurde dann auch eine Verurteilung nicht wirklich, gegen eine Geldstrafe wurde das eingestellt.
Das war das erste Mal, dass Karl Clemens Felddienst mit der Polizei in Kontakt gekommen ist. Es sollte ja aber nicht das letzte Mal sein, bei weitem. Oder, Volker?
Nein, dabei blieb es nicht. Das wäre schön gewesen für ihn. Aber also wenn man sich so seinen Lebenslauf nach dieser wilden Zeit im Internat anschaut, dann sieht man schon, dass er lange orientierungslos war. Ne? Also erst die Schreinerlehre, von der wir gerade gehört haben, die ihm eigentlich Spaß gemacht hat, aber dann das war offenbar doch nicht das richtige Ding, da dauerhaft als Schreiner zu arbeiten. Er hat dann relativ früh seine erste große Liebe gefunden, ist dann auch Vater geworden schon im jungen Alter. Dann ging er zur Bundeswehr, wurde dort Ausbilder hatte da eigentlich auch einen guten Job, kann man so sagen, aber das war halt auch nichts, was ihn dann dauerhaft befriedigte. Ne? Alle kannten natürlich ihn auch, aus welchem Haus er kam. Der Name Felddienst war natürlich jedem ein Begriff. Er war so eine Art König, so, ne? Und das war natürlich auch ein Stück weit eine Bürde, diesen Namen zu tragen. Er hat sich dann versucht in der Gastronomie, hat eine Diskothek in Lippstadt, das ist eine mittelgroße Stadt da in der Nähe von Grevenstein. Das war auch relativ erfolgreich und dann ist er weitergezogen nach Herne ins Ruhrgebiet, hat da wieder eine Diskothek übernommen, ne, die größer war und das hat auch eine Zeit lang gut funktioniert. Da war er durchaus als Unternehmer auch erfolgreich, ne, brauchte aber auch Geld und ja, dann kam irgendwann die Wende und das war dann der nächste Schritt, den er gegangen ist.
Ja, also er war sehr umtriebig, auch schon sehr früh. Und gerade in diesem Gastronomiebereich wissen wir ja, es ist ein sehr volatiler Bereich. Ne? Da kann man auch mal sehr schnell sich verschulden. Hat er dann tatsächlich auch sehr früh schon, als er 22 war, hatte er 1 Million Mark Schulden. So sagt er zumindest. Später dann lief es ja wieder ganz gut. Und dann, als er 27 war, fiel eben die Mauer und dann ist er nach Leipzig gegangen. Und ja, Sönke, wie ging es dann weiter?
Ja, dann ging es noch abenteuerlicher weiter. Also wir sehen ja an dem Lebenslauf, dass er sich nicht so recht entschließen kann, was mache ich jetzt. Also ins Familienunternehmen will er nicht, die Schreinerei gefällt ihm, sagt er, hat er dann aber auch gar nicht weitergemacht, dann fängt er mit Disco an und
Bundeswehr noch dazwischen,
Bundeswehr dazu.
Waffen.
Ja, und dann fiel die Mauer, ne? Und das war natürlich das größte Abenteuer, das es überhaupt geben konnte. Ne? Und er hatte die Mittel halt, da so aufzutreten wie ein richtiger Abenteurer. Also er beschreibt das, wie er in einem 7er BMW dann einfach nach Leipzig gefahren ist und da, wie er sagt, auf dicke Hose gemacht hat, da die ganzen Ossis aus seiner Sicht sozusagen erstmal abgebürstet hat und schwer beeindruckt hat mit seinen ganzen, weiß ich, wie er aussah, was er alles anhatte, weiß ich, vielleicht eine dicke Uhr und solche Sachen.
Also mit westlicher Kleidung, die man dort eben natürlich nicht kannte und auch nicht haben durfte bis dato.
Ja. Und er hat halt gern gelebt, ne, hat und das auch gezeigt. Und dieser Lebensstil, den hat er dann nach Leipzig gebracht, hat dann altes Firmengelände dann aufgekauft, und so viel, wie viele, ganz viele Westunternehmer nach in Osten gegangen sind damals und ja, ganz große Räder gedreht haben. Er wollte das auch, diese Räder drehen, hat dann dieses alte Firmengelände erstmal in eine riesen Disco umgebaut, mit Laseranlagen und Bars und Lightshow für Techno. Dann Techno kam damals, wenn ich das richtig erinnere, gerade ist, also war das das neue High und das,
ja,
neue
in den
Hoch.
90ern, ja, war das ganz groß.
Genau. Und hat sich da auch als Immobilienunternehmer obendrein noch umgetan. Ja, er sagte, seine Worte zu mir waren, ich habe das ganz große Rad gedreht.
Und Volker, er hat ja aber auch nicht nur mit Rädern hantiert, wenn wir wissen.
Nee, er hat auch wieder mit Waffen hantiert, ne? Damit kannte er sich ja schon aus. Das kannte er von zu Hause und von der Bundeswehr wahrscheinlich auch. Und in Leipzig, ja, das war halt wie der Wilde Osten damals. Und da gab es auch noch viele Bezüge zu Russland natürlich, also ehemals ja, die ehemalige DDR halt logischerweise, und da gab es halt auch Leute, also russische Offiziere nach seiner Darstellung, die ihn dann da mit Handgranaten, Schnellfeuergewehren und Panzerminen versorgt haben, ne? Also das waren dann die ganz schweren Geräte. Silvester hat er erzählt uns, feierte er mit Sprengstoff und Signalraketen. Ne? Also weiß nicht, auf welche schiefe Bahn er da geraten ist, aber das waren alles ja, die ganz großen Sachen. Und er sagt auch, sei damals für ihn normal gewesen, mit einer 44er Smith & Wesson im Hosenbund rumzulaufen. Ne? Das ist ja natürlich auch nicht normal, aber ja, er war dann halt in diesen Kreisen unterwegs und fand das offenbar auch toll. Es gab Bandenkriege, an denen er beteiligt war, und es gab ja, kriminelle Kreise, in denen er unterwegs war, mit Zuhältern und Nazis und Feldjägern von der Bundeswehr, und das waren halt die Kreise, in denen er sich damals bewegt hat.
Ja, es ging ganz schön wild zu, wenn man ihm da Glauben schenken mag. Ich habe ihn dann natürlich auch gefragt, warum läuft man offen mit einem Revolver im Hosenbund rum? Wollte er quasi die Konfrontation provozieren? Warum macht man das? Und das ist jetzt seine Antwort. Warum? Warum macht man das?
Es gab keine Polizei.
Und dann mache ich das, was ich kann, weil die Polizei nicht guckt?
Nein, und habe 1 Million in bar.
Um sich zu schützen?
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir sind angegriffen worden da von Rechtsradikalen, die haben uns die Scheiben eingeschmissen. Das habe ich aber auch schön klären können, ohne Waffengewalt natürlich. Das haben wir gemacht, um sich zu schützen. Aus dem Grund nicht, sie wurde angeboten, ich fand sie klasse. Deshalb habe ich die gekauft. Wir wollen doch ehrlich bleiben.
Ja, bitte.
Es war ein wunderschöner 44 Magnum mit einem 2-Zoll-Lauf, den konnte man in die Hosentasche stecken. So, und um sich zu schützen natürlich auch.
Aber es sah auch einfach toll aus.
Hat doch keiner mitgekriegt.
Das war das große Abenteuer und das hat er gelebt. Und gut, wenn wir jetzt weitermachen in seinem Leben, müssen wir nachträglich, also in der Nachschau sehen, das war eigentlich der Höhepunkt. Also er fühlte sich ganz oben, er war auch ganz oben. Die Sachen im Osten liefen anfangs wohl auch sehr gut. Und er hatte auch nicht nur im Osten Kneipen und Tanzschuppen oder Diskos, sondern auch im Westfälischen hatte das gehabt. In Thüringen hat er noch eine Brauerei gekauft, hat er erzählt. Und dann wollte er in Leipzig 63 Grundstücke auf einmal übernehmen. Und da gab es dann aber große Probleme. Da gab es Auflagen für Brandschutz und Sanierung. Und dann hat das mit der Finanzierung oder mit den Finanzplänen einfach nicht mehr hingehauen.
Es gab auf einmal Regeln.
Ja, die wilde Zeit, die war sehr wild, aber irgendwann griffen halt die normalen Mechanismen. Und klar, wenn du erstmal ohne Brandschutz kalkulierst, hast du halt eine andere Zahl dann am Ende stehen als mit. Und ja, er sagt dann, er sei mit einem blauen Auge davon gekommen. Allerdings ist zu genau der Zeit dann auch noch seine Mutter gestorben.
Das war 1994 und er hat mir erzählt, dass er von diesem Tod von seiner Mutter oder dass sie im Sterben liegt, eigentlich erst aus der Bild-Zeitung erfahren hat, weil der Kontakt zur Familie war da schon völlig abgerissen. Und er ist dann zu ihr hingefahren ans Sterbebett. Rosemarie Feltins war eben erst 56 Jahre alt, sie hatte Krebs, er fuhr dann nach Grevenstein und dann, ja, hat sich da in diesem Sterbebett diese unglaubliche Szene abgespielt.
Nachdem ich gelesen hatte in der Bildzeitung, dass meine Mutter stirbt, ich natürlich sofort nach Grevenstein gefahren bin, stand an ihrem Sterbebett oder ihrem Krankenbett da noch. Da war sie schon gar nicht mehr Herr ihrer Sinne. Und man sah in ihrem Gesicht, wie die Sonne aufging, als ich dann daneben stand und sagte dann, schön, dass du auch hier bist, Klaus. Aber Klaus war mein Vater. Hat sie mich verwechselt. Also das hat mir einiges erklärt, warum unser Verhältnis so schäbig geworden war.
Ja, da hört man, finde ich, aus seiner Stimme noch heraus, wie sehr ihm das immer noch wehtut. Also dieser Schmerz von vor 30 Jahren, so lange ist es ja mittlerweile her. Innerlich sei ihm damals ja zum Heulen zumute gewesen, hat er uns gesagt. Auch in den letzten Lebensminuten seiner Mutter hat er als Sohn für sie keine Rolle gespielt. Es ging immer noch um den Vater, um diese Verletzung von damals. Clemens gab es für sie nicht, nur Klaus. Klaus, den sie so geliebt hat und der ihm so ähnlich sieht. Sehen Sie sich ähnlich?
Verdammt nochmal, ja. Genauso groß wie ich, muss mir sehr ähnlich gesehen haben, zumindest wo wir jung waren.
Ja, vielleicht nutzen wir die Stelle mal, um zu beschreiben, wie er denn eigentlich aussieht. Ich habe ihn ja getroffen in Berlin, als er ins Podcaststudio kam. Da ist mir gleich aufgefallen, wie groß er ist. Er hat gesagt, 1,89 Meter ist er groß. Er ist schlank, kam sehr gepflegt, also ordentlich gekleidet, in einem dunkelblauen Strickpullover. Die Haare kurz und grau. Ich würde sagen, aber ein gepflegter Drei-Tage-Bart. Und er trägt eine ja markige Brille mit sehr eckigem, schwarzen, auffälligem Rahmen. Ja, falls Sie jetzt auch wissen wollen, wie er aussieht und Sie auch wirklich ein Foto vor Augen haben wollen, dann können Sie auf unseren Instagram-Account gehen, handelsblatt-crime. Da finden Sie jetzt ein Foto von ihm, das haben wir parallel zur Folge hochgeladen. So, und jetzt nach dieser Begegnung mit seiner Mutter in der letzten, in der sie nicht erkannt hat, wie ging es dann weiter, Sönke?
Ja, dann ging es noch tragischer weiter. Also es ist ja schon tragisch genug, dass du vor deiner Mutter stehst und sie dich gar nicht erkennen, sondern sie den Mann sieht, den sie vor 30, 40 Jahren aus dem Haus gejagt hat. Der Mann, dem du jetzt so ähnlich siehst, das hat ja einen gewissen Charme, aber dann auch wieder nicht, weil sie dich halt gar nicht sieht. Sie hat ihren Sohn gar nicht gesehen. Und er wusste ja, anders als sie, das war seine letzte Chance, noch einmal mit seiner Mutter zu sprechen, sie noch einmal zu sehen, dass er sie noch mal sieht. So, und nach diesem paar Minuten, die das wohl gedauert hat, ist er dann gegangen. Und ein paar Tage später hat er erfahren, dass sie ihn aus ihrem Testament gestrichen hat.
Wie hat er das erfahren?
Er wurde zur Testamentsverkündung gar nicht eingeladen. Und das, so sind dann halt die deutschen Notare offenbar, dass wenn jemand sozusagen nicht darin vorkommt oder nur so darin vorkommt, dass er halt nicht daran vorkommt, also im Testament steht ja, dass er schon genug bekommen hat. Er hatte also gewissermaßen aus Sicht des Notars gar nichts zu suchen, weil es gab ja nichts für ihn. Hat das also über Umwege erfahren, dass er raus ist aus dem Testament. Und wenn der Klaus Clemens Feldins dachte, nach dem Tod seiner Mutter und nach den ganzen gescheiterten Geschäften liegt er am Boden, dann geht's jetzt halt noch weiter runter für ihn.
Was heißt das?
Ja, das ist nochmal wieder so eine irre Geschichte aus seiner Vita. Ne? Also er hat uns erzählt, dass ein Bekannter von ihm irgendwie an 2 Kilogramm Koks, also Kokain aus Brasilien gekommen ist und die nach Deutschland gebracht hat. Und er brauchte jetzt eine Person, die das zu Geld macht, also diese 2 Kilo Kokain zu Geld machen. Das war jetzt seine Aufgabe und der hat er sich auch angenommen.
Also da war er der Richtige für und warum hat er sich darauf eingelassen? Mit Drogen hat er bis dato ja eigentlich noch keine Erfahrung, oder?
Sagt er, ne? Aber er hat das irgendwie wieder als neues Abenteuer verstanden und hat sich jedenfalls darauf eingelassen. Und er sagt auch, dass er sehr erfolgreich war. Also er ist dann wohl nach Chemnitz gefahren zu irgendeinem Kumpel oder so, den er auch von früher kannte. Und der hatte dann wieder Kontakte und so ist ihm das tatsächlich gelungen, diese 2 Kilo Koks zu Geld zu machen. Und er sagt, es war eines der besten Geschäfte seines Lebens. Er hat nämlich pro Gramm Kokain 30 Mark Provision bekommen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Das klingt nach einer guten Hausnummer, kann man sich dann ja ausrechnen bei 2 Kilogramm Koks. Er hat das aber natürlich auch selber geschildert, wie das abgelaufen ist, wie er da auch drangekommen ist.
2 Kilogramm Koks, ja. Ich konnte
das
gar
war
nicht,
das aus Brasilien.
Ja, ich konnte es gar nicht glauben. Und dann hat er gefragt, was mache ich damit? Da habe ich ihm ein paar Leute vorgestellt, ich sage hin und her. Und dann habe ich es einmal, eine Woche später habe ich es erstmal selber probiert.
Und dann waren Sie?
Und dann war ich begeistert. Das muss man sagen, es ist eine ganz andere Welt auf einmal. Ich will das jetzt nicht schöner reden, das darf man ja gar nicht.
Das wollen wir an dieser Stelle natürlich auch nicht so stehen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist uns ganz wichtig. Illegale Drogen können sehr gefährlich und gesundheitsschädigend sein. Also so, weiter im Text, Sönke.
Ja, und sie waren auch für Karl Clemens Veltins dann gefährlich letztlich. Also er hat ja geschildert, er hat es selbst genommen auch, offenbar auch immer mehr. Ich hatte ständig die Birne voll, wie er selbst es sagt. Und dann wurde er 2005 auch verurteilt. Da ging es zwar nur um 1 Gramm Koks, aber es war auch noch eine Kalaschnikow im Spiel. Und ja, die Strafe lautete dann 2 Jahre Gefängnis für Karl Clemens Veltins.
Ja, die Kalaschnikow, die haben wir eingangs ja schon mal gehört. Da sagt er dann übrigens, ich sei ja deswegen verurteilt worden, aber man konnte mir nicht nachweisen, dass ich jetzt genau die Kalaschnikow gehabt habe. Dass er vielleicht früher gegebenenfalls mal einige andere gehabt hätte, das sei eine andere Nummer gewesen. Aber diese eine speziell, die sei wohl nur ihm nachgewiesen worden über Augenzeugen. Aber das reicht ihm wohl nicht als Nachweis. Naja, hat denn diese Gefängnisstrafe ihn jetzt jedenfalls resozialisiert?
Na, ich glaube, an deiner Intro sieht man schon, wenn man jetzt unterscheiden muss, ob es diese oder jene Kalaschnikow ist, die man zu diesem oder jenem Zeitpunkt hat, sieht man schon, dass man in welcher Welt man dann lebt. Aber gut. Aber wenn wir jetzt nach der Resozialisierung fragen, von der hat Karl Clemens Veltins nach eigener Aussage nicht so viel mitbekommen. Er beschreibt stattdessen, wie er noch mit ganz anderen Verbrechern und ganz anderem Kaliber von Verbrechern in Kontakt gekommen ist. Hells Angels spielten da eine Rolle. Er beschreibt, wie er illegal Schnaps gebrannt hat im Gefängnis und auch, dass andere Drogen im Gefängnis gar kein Problem gewesen seien. Na gut, als er dann jedenfalls wieder auf freien Fuß kam, hat er aber tatsächlich versucht, Kontakt zur Familie aufzunehmen und ist dann aber gescheitert. Also bei seiner älteren Schwester Susanne komplett gescheitert, die habe gar nicht reagiert auf alles, was er da versucht habe, also Briefe, Anrufe. Hat einfach ihm die kalte Schulter gezeigt, sagt er.
Und was mit der jüngeren Schwester, der Frauke?
Frauke Veltins hat ihn anfangs mit 1.000 Euro im Monat unterstützt, sagt er. Das habe er dann aber aufgehört, als er nach Berlin zog. Und dann hat er sich als LKW-Fahrer durchgeschlagen und heute lebt er vom Bürgergeld.
Ja, das habe ich natürlich auch gefragt, wie es ihm damit heute geht. Es ist ja keine einfache Situation, als arbeitssuchend zu gelten. Und ja, er lebt heute in der Nähe von Berlin bei einem Freund. Er sagt, das ist fürchterlich, man könne sich nicht weiterentwickeln. Wirkt auf mich auch wie ein Macher, der auch sehr gerne arbeitet. Hat er ja eigentlich auch immer die Jahre davor gemacht. Und er sagt, sobald er zu Geld komme, wolle er dieses erhaltene Arbeitslosengeld, das er vom Arbeitsamt bekommen hat, sofort zurückzahlen.
Ja, und da kann man ja auch raushören. Sobald ich zu Geld komme, zahle ich das alles zurück. Wie komme ich zu Geld? Wie kommt Karl Clemens Veltins zu Geld? Indem er sein Erbe erstreitet. Er sagt, er hätte 2016 einen ersten Anlauf gemacht, um sich mit seinen Schwestern zu einigen. Das schlug aber auch wieder die Kontaktaufnahme fehl. Und erstmal habe er dann nicht weiter gewusst. Und erst 2019 habe er dann durch Zufall Unterlagen in die Hand bekommen, die ihm das ganze Ausmaß seines Verlustes klar machten. Ja, diese Unterlagen hat er dann kopiert, ist zum Anwalt gegangen, sagt dann aber, sein Anwalt hat alles falsch gemacht oder vieles falsch gemacht und deshalb hat er 9 und ist jetzt auch wieder ganz guter Dinge. Und deshalb, glaube ich, hat er auch diese Vorstellung, da seine Schulden bezahlen zu können oder das, was er eigentlich nie haben wollte, nämlich Unterstützung vom Staat, dass er das auch wieder zurückzahlen kann. und dann sein eigener Mann stehen kann in Zukunft.
Mhm. So, jetzt begeht er diesen Prozess. So ein Prozess kostet ja aber ganz schön viel, insbesondere hohe Anwaltskosten. Also diesen neuen guten Rechtsanwalt muss er auch bezahlen. Wie kann er sich denn als Arbeitsloser so einen Rechtsstreit leisten, Volker?
Ja, du hast recht. Also das wird keine billige Angelegenheit werden. Er muss ja jetzt erstmal, um überhaupt prozessieren zu können, muss einen Gerichtskostenvorschuss bezahlen. Das sind auf jeden Fall mehrere 10.000 Euro. Es hängt immer vom Streitwert ab. Da wird auch manchmal taktisch agiert, damit diese Gerichtskosten nicht zu hoch sind. Das wissen wir jetzt nicht genau. Aber insgesamt kann man davon ausgehen, dass dieses Verfahren schon richtig ins Geld gehen wird. Ne? Also je nachdem, über welche Instanzen sich das erstreckt. Also wir haben jetzt erstmal das Landgericht in Arnsberg, dann gibt es das Oberlandesgericht, dann gibt es möglicherweise den BGH. Also wir kennen das aus anderen Verfahren, die dann manchmal 5, 6, 7 Jahre oder noch länger dauern. Das hängt natürlich auch von der Gegenseite ab. Es kann natürlich auch möglich sein, dass sie sich auf einen Vergleich einigen und das ganze Thema abkürzen. Aber das wissen wir alles nicht. Und das Risiko für ihn ist natürlich jetzt erstmal groß. Die Anwälte, die er da mandatiert hat, das ist jetzt auch keine Wald- und Wiesenkanzlei, sondern es sind schon Leute, die sich auch auskennen in dem Feld und die sind natürlich entsprechend teuer. Also er kann sich das nur leisten, weil da ein Prozesskostenfinanzierer eingestiegen ist, der für ihn sozusagen in Vorleistung geht und dann, falls er Erfolg hat, am Erfolg beteiligt wird.
Jetzt haben wir gar nicht gesagt, wie viel es ungefähr Gesamtkosten könnte. Er hat mir gegenüber gesagt, er schätzt circa 1 Million Euro mindestens Gerichtsverfahren etc. Anwaltskosten. Und du hast gerade schon gesagt, dieser Prozesskostenfinanzierer steckt dahinter, der streckt das erstmal vor. Das ist doch eigentlich auch ein Zeichen, dass die daran glauben, wenn die diesen Fall übernehmen, oder? Dass sie glauben, dass sie es gewinnen können.
Ja, das ist wie bei Versicherungen immer, ne? Die, also das ist ja eine Art Versicherung, da gibt es eine Risikokostenabschätzung. Und also insofern, ja, also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die glauben, dass es eine Chance gibt. Wie hoch die Chance genau sein wird, das können wir einfach nicht beurteilen. Es gibt ja diese zwei Ebenen. Einmal die Enterbung durch das Testament und falls, also das ist ja das Erste, was er versucht, das rückgängig zu machen. Falls das nicht gelingt, gibt es immer noch die Möglichkeit, auf diesen Pflichtteilsverzicht zurückzukommen. In Deutschland ist es halt so, dass man eigentlich einen Pflichtteil hat und es muss schon besondere Gründe geben, um jemanden sozusagen diesen Pflichtteil abzuschneiden. Und das sind halt die zwei Ebenen, auf denen Karl Clemens jetzt agiert.
Besondere Gründe, da würden mir jetzt theoretisch welche einfallen wie Steuerhinterziehung, Waffenbesitz, Drogenkonsum, Handel und Betrug, all das, was auf seiner langen Liste der Straftaten steht. Und mit all diesen Dingen aus seiner Vergangenheit geht er ja jetzt heute sehr offen um. Aber die könnten natürlich auch vor Gericht gegen ihn verwendet werden in so einem Prozess und genutzt werden, um eben schmutzige Wäsche zu waschen. Und er scheint aber keine Angst davor zu haben, dass das eben auch genutzt wird, um ihn zu diskreditieren. Das habe ich ihn auch nochmal gefragt. Haben Sie da gar keine Sorge, dass Ihre Familie das alles nutzt, um Sie zu diskreditieren?
Das können Sie ja gerne machen. Das machen Sie doch seit 30 Jahren. Aber das hat doch mit der ursprünglichen Sittenwidrigkeit nichts zu tun. Glauben egal, Sie? Was ich gemacht habe. Das ist ganz egal. Das ist alles danach. Hätte ich mal versucht, meine Mutter umzubringen, das wäre ein Grund gewesen. Aber das liegt mir ganz weit fern. Mhm. Oder meinen Schwestern was zu tun. Dann würde ich das verstehen. Ich habe denen nichts getan. Fertig. Und alles andere habe ich selbst verantwortet. Oder sind die für mich ins Gefängnis gegangen? Glaub nicht. Sollen schön die Klappe halten und sehen, dass das alles klappt vor Gericht.
Also er bezieht sich da eben auf diese Nacht oder den Morgen, als er volljährig geworden ist. Und das meint er mit Sittenwidrigkeit, wie er da geweckt wurde und zu dieser Unterschrift gezwungen wurde. Aber apropos Gericht, Volker, was erwarten denn jetzt beide Veltins-Seiten bei diesem Rechtsstreit? Und was sagt denn auch der Anwalt von Karl Clemens Veltins dazu?
Ja, also wir wissen natürlich jetzt nicht, wie die beiden Schwestern damit umgehen werden. Wir haben sie ja gefragt, aber sie wollen dazu im Moment nichts sagen. Ja, ich habe mit dem Anwalt von Karl Clemens gesprochen und er hat mir auch ein paar Dinge gesagt.
Es gibt gar keinen Zweifel, dass Herr Veltins übervorteilt wurde. Selbst wenn man zu dem Ergebnis käme, dass das Testament wirksam wäre, steht Herrn Veltins der gesetzliche Pflichtteil am Familienvermögen zu. Dieser Pflichtteil wäre die Hälfte eines Drittels. Unsere Rechtsordnung sieht vor, dass alle Kinder einen Anspruch auf Mindestteilhabe am Erbe haben. Der systematische und vollständige Ausschluss von Herrn Veltins war deshalb sittenwidrig. Besonders schwer wiegt, dass die Mutter die völlige Arglosigkeit und das Vertrauen des geschäftsunerfahrenen Sohnes zu dessen Nachteil ausgenutzt hat.
Diese Statements des Anwalts haben wir nachträglich einsprechen lassen. Also sie beziehen sich da eben auf diese Sittenwidrigkeit und eben auf diesen Morgen, als die Mutter ihn da geweckt hat und ja, der völlig geschäftsunerfahrene Sohn mit 18, gerade volljährig geworden, sie hat ihn ausgenutzt. Das sind zumindest die Argumentationen der Seite von Karl Clemens Veltins. Jetzt fragen sich vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ich mich eigentlich auch, gab es denn nie den Versuch einer gütlichen Einigung? Also warum hat sich das so viele Jahre gezogen? Gab es da nicht auch mal irgendwie den Versuch, das außergerichtlich und über einen persönlichen Kontakt zu lösen?
Ja, gab es schon. Nur Susanne Veltins wollte offenbar gar nicht mit ihrem Bruder sprechen. Die Frauke Veltins hatten wir, wie gesagt, die hat ihn eine Weile unterstützt. Ich glaube, das Problem ist, dass der Karl Clemens Veltins, der ist ja in so einen normalen Job auch nie reingekommen. Und wie das hätte laufen können, also mit Anwalten sich auszurüsten. Und also das hat er alles erst sich selbst beibringen müssen. Im Laufe der Zeit. Er hatte natürlich auch andere Sachen zu tun, war im Gefängnis und hat sich sicher auch geschämt, als er rausgekommen ist. Das fällt einem sicher nicht leicht, wenn man vorher König von Grevenstein war. So, 2016 hat es also diese Versuche gegeben, seinerseits. Aber das ist komplett gescheitert. Also sozusagen das Angebot eines Gesprächs wurde beantwortet mit: Wir sehen keinen Gesprächsbedarf von den Schwestern aus. So beschreibt jedenfalls der Bruder das.
Per Brief, ne?
Ja, und per Brief, per Anwaltschreiben sogar. Ne? Und die haben gesagt, nee, wir haben keinen Gesprächsbedarf, schönen Tag noch. So beschreibt es der Bruder, von den Schwestern wissen wir es halt nicht. Dann 2019, also nochmal 3 Jahre ins Land gegangen, bis er diese Unterlagen findet. Er sagt, er sei dann an falschen Anwalt geraten. Ein Anwalt, von dem er später erfahren hat, dass er sogar Kontakt zur Familie hatte. Das können wir jetzt alles nicht nachprüfen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Sicher ist, dass er jetzt einen neuen Anwalt gefunden hat, den Herrn Falter, der von einer großen, angesehenen, renommierten Kanzlei kommt. Ja, nun muss er weitergehen auf diesem Weg.
Jetzt haben wir diesen ganzen rechtlichen Teil schon ganz gut beschrieben. Jetzt interessiert mich als Wirtschaftsjournalistin, wahrscheinlich genauso wie euch natürlich, was bedeutet jetzt dieser Erbstreit denn nun fürs Unternehmen Veltins? Volker, kannst du uns da ein, zwei Sätze zu sagen?
Ja, das ist, glaube ich, erstmal eine unschöne Geschichte, die man eigentlich nicht in der Zeitung lesen will, zumal wenn man so verschwiegen ist wie dieses Familienunternehmen Veltins. Die haben ja nie in die Öffentlichkeit gedrängt und also insofern haben wir da vielleicht ein Reputationsproblem oder so. Ne? Das ist eine unschöne Geschichte, das will man nicht in der Öffentlichkeit haben. Ne? Das ist schon mal klar. Ich glaube allerdings, dass das unmittelbar jetzt keinen Einfluss haben wird auf den Unternehmenserfolg oder Misserfolg von Veltins. Also das sind andere Themen, ne, die dafür entscheidend sind. Ne. Da entscheidet halt das Management, wie sich so ein Unternehmen weiterentwickelt. Also ich glaube nicht, dass deswegen jetzt weniger Veltins-Bier getrunken wird oder mehr Veltins-Bier getrunken wird. Aber auf Dauer, auf mittlere und lange Sicht kann das natürlich schon eine Belastung sein, weil man weiß ja nicht, ob das Familienunternehmen so bestehen bleibt, wie es im Moment besteht. Und darauf hat dieses Klageverfahren natürlich schon Einfluss oder kann Einfluss haben. Ne? Aber das ist halt noch eher in weiterer Zukunft, weil das eben so komplex ist und so langwierig auch ist. Ne? Und deswegen die Mühlen der Justiz malen langsam und das gilt natürlich auch für solche Erbstreitigkeiten.
Mhm. Ist halt so, wie es immer ist bei diesen Familienunternehmen. Also, wenn sich die Erben streiten, und hier haben wir nur 3, ne? Es gibt Familien, da sind es 30, da ist es noch schwieriger, eine Einigung herbeizuführen. Aber wenn jetzt einer der Erben oder eine Erbin darauf bestehen würde, ausgezahlt zu werden,
ja,
wo soll das Geld herkommen? Das Unternehmen hat ja nichts, also wenn wir jetzt mal schätzen, also ganz konservativ schätzen, ist 1 Milliarde, dann wären ein Drittel 300 Millionen. Es gibt kein Konto, das, also.
Ja, wo 300 Millionen mal eben so rumliegen, die frei zur Verfügung wären, ja.
Genau, das sehen wir jetzt bei Donald Trump, der kann seine Rechnung auch gerade nicht zahlen. Sagt, er ist Milliardär, aber 450 Millionen bei dem kann er auch gerade nicht zahlen. So, hier also vielleicht 300 Millionen, wo sollen die herkommen? Dann stellt sich oft die Frage, dann müssen wir es halt verkaufen, das Unternehmen. Weil dann gibt es einen Kaufpreis und dann gibt es eine Milliarde, die man teilen kann. Dann, also Geld kann man halt viel leichter
dann
teilen.
Dann gibt es einen Cashflow, ja.
Genau. So, aber das will ja niemand. Also ich würde, ich habe ihn jetzt auch nicht gefragt, aber auch der Karl-Clemens-Felddienst, dem ist ja bewusst, was seine Familie ist, was Grevenstein bedeutet für Felddienst und was Felddienst für Grevenstein bedeutet. Niemand will, dass diese Firma jetzt an, ich weiß nicht, Heineken oder so verkauft wird oder an irgendeinen Finanzinvestor. Aber irgendeine Lösung müsste dann ja gefunden werden. Wir sind da noch nicht, wir sind wahrscheinlich Jahre entfernt von dieser Frage, aber irgendwann würde sich die vielleicht stellen, ja.
Was will er denn eigentlich? Das ist ein gutes Stichwort. Das haben wir uns natürlich auch gefragt und das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Was will er mit dieser Klage erreichen? Was ist seine Motivation? Geht es ihm nur um Geld? Könnte man natürlich meinen, weil es geht natürlich um wahnsinnig viel Geld. Aber er sagt, das ist nicht alles.
Es geht nicht immer nur um Geld im Leben.
Worum geht es denn dann für Sie?
Es geht darum, dass man, wenn man im Telefonbuch guckt, wie viele Felddienste da drin stehen. Das sind vielleicht 2 Handvoll. Die sind alle mit mir verwandt. Und ich habe nur 2 Schwestern. Und ich hätte alles getauscht für ein harmonisches Miteinander. Das ist viel wichtiger als Geld.
Können Sie das noch erreichen?
Ich glaube nicht mehr. Es kommt auf meine Schwestern an. Ich bin der Letzte, mit dem man nicht sprechen kann.
Würden Sie sich noch vertragen wollen?
Ich will mich auf jeden Fall vertragen. Ich habe gar keinen Streit mit denen.
Na gut,
Streit habe ich mit meiner Mutter.
Jemanden vor Gericht einigen als Streit empfunden.
30 Jahre den einfach auszulassen, das wird auch nicht als fein empfunden.
Mhm.
Da braucht man sich jetzt nicht beschweren. Ich habe 29 Jahre und 11 Monate von 30 gewartet, 30 Jahren. Ich finde, mehr kann ich nicht tun. Ein Fazit würde ich sagen, auch meinen Schwestern gegenüber, weil das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, sie überhaupt so zu erreichen. Also ich finde es ganz traurig, dass es wirklich dazu kommen musste, dass ich schmutzige Wäsche der Brauerei Felddienst und der Familie Felddienst in der Öffentlichkeit waschen muss. Aber er hat mich einfach im Stich gelassen. Schönen Tag noch.
Ja, und an der Stelle hat er den Mittelfinger erhoben und damit war dann unser Gespräch vorbei. Ich würde sagen, einen eindrücklicheren Schlusspunkt für eine Geschichte gibt es für eine Folge nicht, oder?
Nee, das ist hier auch eine Premiere jetzt, der hochgehobene Mittelfinger.
Mhm.
Na, das ist schon Wahnsinn.
Ja, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier mit euch zusammenzusitzen heute. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge auch gefallen. Falls Sie Feedback an uns haben, dann gern per Mail an crime@handelsblatt.com oder auch gern persönlich an mich. Da finden Sie mich über LinkedIn oder Instagram zum Beispiel unter Solveig Gode. Und das gilt natürlich auch, wenn Sie Kenntnisse oder Hinweise zu weiteren Wirtschaftsverbrechen oder Streitfällen haben, die wir uns mal angucken sollen, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören. Ansonsten schauen Sie gern nochmal auf unserem Instagram-Kanal dabei, handelsblatt_crime. Dort posten wir eben Fotos, kleine Videos, Hinweise auf die Folge und wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden, was wir sonst noch so planen. Vielen Dank, dass ihr mit mir hier wart, Sönke und Volker.
Vielen Dank.
Danke dir.